Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem ausgeschlafenen... Jetzt rede ich schon wieder Prohaska. Dem ausgeschlafenen Ultracycling-Podcast.
Mit Florian Kraschitzer.
Und Christoph Strasser.
Oder dem Podcast, wo nur einer von uns arbeitet.
Ja, in dem Fall richtig. Wir haben in dieser Woche ein bisschen eine Überraschung eigentlich. Was Erstmaliges, was wir in der Form noch nicht gemacht haben.
Ja, und... super spannendes Thema, super interessant, das wollten wir schon lang machen und jetzt hat es irgendwie geklappt, nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber trotzdem, es wird sehr, sehr interessant für euch werden.
Du warst ja in den letzten Tagen nicht da, du warst, willst du selber kurz sagen, wo du warst und warum wir erst nächste Woche drüber reden?
Also ich war auf Gran Canaria und da werden wir nächste Episode ein bisschen drüber reden, warum Meeresfrüchte-Pizza am Buffet vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Und werden dann auch so ein bisschen allgemeinen Input geben zu den Vor- und Nachteilen von Trainingslagern. Also so viel sei geteasert und vorweggenommen für nächste Woche.
Richtig, nächste Woche geht es ums Thema Trainingslager im Allgemeinen und um den Flo. Sein Trainingslager im Speziellen. Bevor wir jetzt zu unserer heutigen Episode kommen, habe ich noch natürlich, so wie fast immer, ein
Fail der Woche.
War der Fail der Woche, dass du das falsche Intro abgespielt hast?
Eigentlich wollte ich Feedback der Woche abspielen, aber es ist eigentlich komplett richtig, weil es war im Prinzip ein Fail, was wir als Feedback gekriegt haben. Okay. Jetzt können wir das so lassen. Und zwar, ich lese kurz vor. Lieber Christoph, lieber Flo, nur eine kurze Anmerkung zum letzten Podcast. Die Brevets der Randonneure, zumindest in Österreich, sind keine Rennen. Das heißt, es gibt keine Zeitdämmung und auch keine Ergebnislisten. Ursprünglich bedeutet Randonneur ja, Radwanderer. Es ist also wirklich kein Wettkampf. Liebe Grüße und macht weiter so.
Gutes Feedback, sehr wichtig. Man ist halt schnell etwas als Rennen zu bezeichnen. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil das nochmal die Einstiegshürde erhöht. Ja, weil man meldet sich schwieriger für Rennen an als für eine Radwanderung. Und wir wollten ja Einsteigerrennen, Einsteigerinnenrennen und wollten das so niederschwellig wie möglich präsentieren. Und deshalb ist das ein sehr, sehr wichtiger Einwand und den stellen wir jetzt natürlich richtig.
Ja, Radwandern ist wahrscheinlich so die ursprüngliche wörtliche Bedeutung. Ich bin selbst ein paar Privés mitgefahren. Es ist schon... man fährt in der Gruppe, man kann schnell fahren, man kann gemütlich fahren. Es geht überhaupt nicht darum, wer da irgendwie als Erster oder als Letzter ankommt. Radwandern würde ich es persönlich nicht bezeichnen. Ich würde es einfach sagen, es ist eine gemeinsame Ausfahrt über lange Strecken, eine Langstreckenfahrt, wo jeder sein Tempo fahren kann in der Gruppe und sich gegenseitig helfen kann und echt eine coole Stimmung hat, ja.
Ein Privé eben.
Ein Privé, genau. Ja, auf jeden Fall tut uns leid. Ich glaube, wir haben uns da in der Hitze des Gefechts einfach im Redefluss einfach schlampig ausgedrückt. Also ich habe gewusst, dass Privés keine Rennen sind. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal die Stelle nachgehört. Es ist uns fälschlicherweise über die Lippen gerutscht. Wir haben Radrennen dazu gesagt. Ja, und das ist natürlich nicht korrekt. Danke für den Hinweis.
Es sei hiermit korrigiert. Und bevor wir jetzt dann noch weiter lang herumlabern, vielleicht einmal kurz erzählen, was wir heute überhaupt so Besonderes vorhaben.
Ja, in dieser Woche haben wir wirklich besondere Episode und zwar war ich zu Gast, ich war eingeladen beim Podcast über Schlafen. Das ist eine Show vom Deutschlandfunk Nova und da ist die Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und die Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Das sind jeden Dienstag auf Sendung und gehen auf Fragen rund ums Thema Schlafen ein und ja, räumen da halt auch mit vielen Schlafmythen auf. Sie haben zum Beispiel so Themen wie, was sagen unsere Träume über uns oder warum schlafen wir in Stadien, wie erkenne ich eine Schlafstörung. Und von den Folgen, die ich mir selber angehört habe, ist mir eins zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben. Sie haben Tipps zum besseren Einschlafen oder das Interview mit dem Jonas Deichmann, den wir alle kennen, weil er halt ein Abenteurer ist und mit dem Radl durch Kontinente fährt und das an Triathlon um die Welt hat er gemacht, also ganz irre Sachen, die er erzählt über sein Schlafen bei den extrem langen Touren. Und sie haben auch eine Sendung gehabt zum Thema Schlafen bei Hitze.
Und jetzt auch eine Sendung Schlafen beim Radfahren oder beim Ultraradfahren.
Ja, genau. Ich war eingeladen und ich möchte euch das wirklich als Hörtipp ans Herz legen. Es ist ein wirklich cooler Podcast und auch wenn wir selbst uns am liebsten übers Radlfahren unterhalten, Schlafen ist auch für uns alle super wichtig. Erstens für Regeneration in Trainingsphasen und natürlich auch zum Durchhalten bei langen Rennen. Und ja, es war für mich immer schon so ein Wunschthema, mit jemandem aus der Wissenschaft drüber zu reden, wie sich Schlafmangel bei langen Radrennen auf unsere Psyche und auf unseren Körper auswirkt. Und jetzt habe ich diese Möglichkeit gehabt. Flo hat leider nicht beim Interview dabei sein können. Du warst Radlfahren. du hast dich aktiv um deinen Fortschritt gekümmert und ich war mal ein bisschen mit einem theoretischen Background zum Thema Schlafen unterwegs, was ich echt super gefunden habe. Und wenn ihr euch den Podcast generell abonnieren möchtet oder mal öfters anhören möchtet, dann holt euch die Deutschlandfunk-App oder hört es überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Titel des Podcasts ist Über Schlafen. Und wir dürfen heute mit freundlicher Genehmigung von Deutschlandfunk Nova diesen Podcast in voller Länge ausspülen.
Ja, und ich lehne mich zurück, habe nichts zu tun und habe endlich wieder mal einen Grund, eine ganze Sitzfleischfolge mir selbst anzuhören.
Werbung. Nach insgesamt 9 Teilnahmen am Race Across America und 4 Starts beim Transcontinental Race habe ich jetzt einen neuen Multimedia-Vortrag mit dem Titel Weiterkommen gestaltet. Ich nehme euch mit zu den längsten Radrennen der Welt, erzähle von körperlichen und mentalen Herausforderungen, schmerzhaften Rückschlägen und wunderschönen Erfolgen. Aber es geht mir vor allem darum zu sagen, wozu wir alle in der Lage sind, wenn wir uns einerseits auf ein großes Ziel mit voller Hingabe vorbereiten, aber andererseits auch mal Dinge akzeptieren, die einfach schmerzhaft und ungut sind, die wir aber leider nicht ändern können. Von Zeit zu Zeit heißt es aber auch, sich zu ändern, sich auf was Neues einzulassen, sich seinen Ängsten zu stellen, um immer wieder weiterzukommen. Wenn ihr Bock auf Radlfahren, auf Abenteuer und auf einen lustigen Abend gemeinsam mit mir habt, dann freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Am 28.01. in Potsdam, am 29.01. in Grimma, am 30.01. in Erfurt, am 31.01. in Magdeburg und am 1. Februar in Rostock. Und nach der Deutschlandtournee geht's weiter mit Pregarten in Oberösterreich am 5. Februar und dann ein richtig großer Höhepunkt, wo ich mich sehr drauf freue, bei mir zu Hause in der Steiermark in der Helmut-List-Halle in Graz am 6. Februar. Wir sehen uns.
Werbung Ende.
Christoph, was war deine längste Zeit auf dem Rad ohne Schlaf?
Die längste Zeit komplett ohne Schlaf waren 48 Stunden oder heftig. 50 Stunden sogar, ja.
Und wie oft dachtest du dir da, was mache ich hier eigentlich?
Das war mir immer klar. Wir haben mir sehr, sehr oft gedacht, wann kann ich endlich schlafen gehen?
Das verstehe ich.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und heute mit Christoph Strasser, 6-facher Sieger des Race Across America. Das ist ein extrem langes Radrennen. Etwa 5000 Kilometer geht es von der Westküste der USA zur Ostküste. 2023 auch Sieger des Transcontinental Race. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Verdammt langes Radrennen. Das geht aber durch Europa, teilweise durch Asien, über 4000 Kilometer. Und viele sagen ja, dass das härteste Ultracycling-Rennen ist, was es überhaupt gibt, ne, Christoph?
Das sagen viele, ja genau. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so richtig alles miteinander vergleichen kann. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sehr anstrengend sind und was jetzt dann wirklich das Härteste ist, da darf vielleicht jeder seine Meinung haben.
Und du wärst nicht unser Gast, wenn deine Rennen nicht ganz viel auch mit Schlaf zu tun hätten. Oder eher gesagt vielleicht mit Schlafmangel. Und darüber sprechen wir heute. Und dafür darf eine natürlich nicht fehlen. Wie immer an meiner Seite ist Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken dort. Christine, du wirst uns wieder alle Fragen zum Thema Schlaf beantworten und hast spannende Hintergrundinfos und Studien dabei.
Ja, hallo Ilka, hallo Christoph. Wir schauen heute drauf, wie sich Schlafmangel auf die körperliche Leistungsfähigkeit im Extremsport auswirkt, ob Koffein in der Situation vielleicht ein echtes Wundermittel sein kann und wie man sich auf extrem wenig Schlaf während eines Rennens, wie Christoph sie bestreitet, vorbereiten kann.
Das machen wir heute. Und ich, der Vollständigkeit halber, bin Autorin dieses Podcasts, Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Christoph, jetzt habe ich eben schon versucht, die Radrennen, die du machst, für Laien zu erklären. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
Ja, dazu gekommen bin ich, ich war genau 20 Jahre alt und es hat bei uns in der Region so ein 24-Stunden-Radrennen gegeben, wo ein paar Leute solo teilnehmen und sehr viele in Viererstaffeln. Und da geht es eben darum, auf einem Rundkurs so viele Runden wie möglich und so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Und wir wollten eigentlich auch zu viert teilnehmen, dann haben aber zwei von unserem Viererteam nicht mitfahren können oder waren irgendwie dann krank oder sind ausgefallen und wir sind dann zu zweit übrig geblieben und wir haben uns damals gedacht, ich habe gerade Zivildienst gemacht, das waren 35 Euro Startgeld und ich habe gedacht, hey, ich habe jetzt 35 Euro über ganzes Monat dafür gespart, dass ich da mitfahren kann und es wäre jetzt extrem schade, wenn man, weil zwei Leute ausfallen, nicht teilnehmen und dann haben wir es einfach beide irgendwie probiert, solo. Ich war natürlich extrem schlecht vorbereitet, im Prinzip überhaupt nicht vorbereitet, habe wirklich keine gute Leistung gebracht. Ich bin ein paar Runden Rad gefahren, bin 8 Stunden schlafen gegangen, bin wieder ein paar Runden Rad gefahren. Aber ich habe halt einfach gesehen, dass es Leute gibt, die fahren einfach 24 Stunden ohne Pause durch. Und es hat mich so fasziniert, dass ich da irgendwie halt einfach die Begeisterung quasi ab dem Tag extrem stark gespürt habe für den Sport und gleichzeitig hat es halt in Österreich sehr viel Berichterstattung gegeben über dieses Race Across America und dann habe ich gedacht, hey, eines Tages, wenn ich groß bin, möchte ich mal beim Race Across America mitfahren und ja, und von dort weg hat das Feuer quasi in mir gebrannt und dann habe ich angefangen, ordentlich zu trainieren und meine Ausrüstung irgendwie Schritt für Schritt zu verbessern und einige Jahre später war es dann soweit und ich war das erste Mal beim Race Across America am Start.
Du hast eben erzählt, deine längste Zeit auf dem Rad ohne Schlaf waren 48 Stunden. Nimm uns doch mal bitte mit in diesen Moment, also wo warst du da genau?
Ja, das war dieses Jahr, also 2025 im April, ein unsupported Radrennen und das vielleicht vorweg einmal, es gibt halt bei den Ultracycling-Wettkämpfen zwei große Kategorien. Das eine ist, wie es zum Beispiel beim Race Across America ist, mit Betreuerteam. Mhm. Und da kann man natürlich körperlich viel mehr an seine Grenzen gehen, da kann man sich wirklich komplett verausgaben und das Maximum halt ausschöpfen an körperlicher Leistung, weil für das Ganze rundherum ist im Prinzip mein Betreuerteam zuständig. Also für die Navigation, für die Bekleidung, für die Verpflegung. Wir haben da so ein Verpflegungsprotokoll, Essen, Trinken. Ausrüstung wird von meinem Team gemanagt, wenn es Pannen gibt, Ersatzmaterial. Also ich brauche mich wirklich nur aufs Fahren konzentrieren und da kann ich mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommen. Also beim RAM ist es ungefähr so eine Stunde pro Nacht. Und unsupported Radrennen sind ohne Betreuerteam, da ist ja jede Hilfe von außen quasi verboten, da hat man Taschen am Rad, hat seine Ausrüstung mit, hat ein bisschen Verpflegung mit, beziehungsweise geht unterwegs einkaufen und muss selbst navigieren, seine Schlafpausen selbst organisieren und da schlafe ich natürlich deutlich mehr, normalerweise so 3 Stunden pro Nacht, damit ich einfach auch im Kopf fitter bin. Und wenn man halt dann ein Rennen hat, das Unknown Race, wo ich heuer mitgefahren bin, das waren 1000 Kilometer und es ist gerade so irgendwie die Grenze, wo es gerade noch ausnahmsweise komplett ohne Schlaf geht. Wenn man da ungefähr so in 2 Tagen durch ist, dann kann man das irgendwie ohne Schlaf durchstehen.
1000 Kilometer fährst du ohne Schlaf?
Ja, das war Zero Schlaf, genau.
Und Zero Schlaf.
Bei Rennen, die dann über mehrere Tage gehen, also beim RAM, ist man so irgendwie 8 Tage unterwegs, da geht es natürlich überhaupt nicht. Da muss man von vornherein haushalten mit seiner geistigen und körperlichen Energie, fährt natürlich eine Spur langsamer, schläft von Haus aus etwas, also mehr unter Anführungszeichen, weil man natürlich weiß, man muss 8 Tage durchhalten. Aber wenn es 48 Stunden voraussichtliche Fahrzeit ist, da kann es gehen ohne Schlaf. Und ich muss aber dazu sagen, es ist nicht das Ziel, so wenig wie möglich zu schlafen, sondern das Ziel ist, sicher und zügig ins Ziel zu kommen. Und natürlich ist halt eine Schlafpause verlorene Zeit. Und ja, deswegen, wenn es irgendwie 48 Stunden lang ohne Schlaf geht, dann macht man es ohne Schlaf. Aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man natürlich dann mit mehr Pausen und ein bisschen bessere Regeneration dann auch schneller Radfahren kann. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, Schlafpausen zu machen.
Ja, wie haben sich für dich diese 48 Stunden ohne Schlaf auf dem Rad angefühlt?
Eher nicht gut.
Beschreib doch mal, was du so für Symptome hattest. Weil irgendwas spürt man doch in dem Moment. Oder vieles.
Ja, ich glaube, jeder, der das einmal gemacht hat, dass er eine Nacht nicht zum Schlafen kommt, der kennt ja das irgendwie. Man wird schlecht gelaunt, man ist irgendwie dünnhäutig, man ist ja sehr bald irgendwie durch Kleinigkeiten kann man ein bisschen dann die Nerven verlieren und ärgert sich über Dinge oder sieht oft mehr das Negative oder so. Also das sind Dinge, die ich natürlich auch spüre. Einfach schlechte Laune, man wird vergesslich, man hat ein bisschen so Selbstmitleid, wenn es dann noch dazu regnet und kalt ist und so. Und dann ist man immer so ein bisschen im Kampf mit sich, so soll ich doch eine Pause machen? Aber es ist so kalt, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann wird man nachher nie mehr warm und ich habe einen Schlafsack dabei, könnte mich irgendwo, weiß ich nicht, im Freien oder an der Bushaltestelle vielleicht für 2-3 Stunden hinlegen. So macht man das üblicherweise bei den längeren Rennen. Aber in dem Fall, wenn es noch dazu kalt ist, da kannst du dann nicht wirklich schlafen. Und dann denkt man sich, okay, es ist jetzt leider gerade eine schwierige Situation, es ist gerade nicht lustig, aber wenn ich da jetzt aussteige oder mich hinlege, wird es auch nicht wirklich besser. Die einzige Möglichkeit, dass es besser wird, ist jetzt irgendwie durchzubeißen und ja.
Also das war eins von diesen sogenannten unsupported races. Du hattest kein Team, ne?
Richtig. Ja, genau, richtig.
Christine, lass uns an der Stelle mal ein paar Erkenntnisse aus der Schlafforschung auf das draufpacken, was Christoph gerade gesagt hat. Er hat die schlechte Stimmung angesprochen, dieses irgendwie unsortierte. Was geht in uns vor, wenn wir 48 Stunden lang nicht schlafen? Und gleich müssen wir dringend auch noch drüber reden, was der Sport da auch noch für einen Unterschied macht. Aber lass uns mit dem Schlafmangel anfangen.
Ja, also das ist natürlich einfach eine extreme Herausforderung für unseren Körper, weil man muss einfach sagen, Schlafen und Wachsein, das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Also kann man auch sagen, wie Yin und Yang. Wir brauchen einfach beides in ausreichendem Maß, damit das jeweils andere auch gut funktioniert. Und der Schlaf ist dabei eben wichtig für das Funktionieren zum Beispiel des Immunsystems, aber auch den Stoffwechsel und auch für unsere Gehirnfunktionen. Und da spielt es dann eben auch mit rein, dass zum Beispiel die Stimmung schlechter wird oder man dünnhäutig wird. Das ist einfach keine Situation, für die unser Körper gemacht ist.
Welchen Unterschied macht dann auch noch auf einem Rad zu sitzen und durchzutrampeln?
Ja, also in dem Moment, wo man sich erstmal bewegt, verhindert das natürlich auch erstmal, dass man einschläft, ist irgendwie ganz klar, weil während der Bewegung kann man nicht einschlafen. Das könnte dann vielleicht auch sogar fast positiv sein. Kennen auch viele von uns, dass wenn man zum Beispiel sehr müde ist und sich dann bewegt, dass man dann wieder wacher wird. Aber auch an Extremsportlerinnen und Extremsportlern gehen natürlich diese Effekte des Schlafmangels nicht vorbei. Und dazu kommt eben bei so einem krassen Sportpensum noch, dass man körperlich wahnsinnig aktiv ist und das natürlich auch noch zusätzlich den Regenerationsbedarf erhöht, für Erschöpfung sorgt und diese dann eben auch noch steigern kann. Also es kommt wie einfach noch dazu. Also ja, Christoph hat es gerade schon angesprochen, wenn man mal eine Nacht nicht schläft, dann ist das irgendwie schon schlimm. Ilka, du und ich, wir haben das ja auch mal für diesen Podcast gemacht, eine Nacht nicht geschlafen. Ja. Und ich glaube, uns ging es beiden am nächsten Tag auch nicht so wirklich super gut. Aber wenn man sich dann halt noch überlegt, man macht noch irgendwie extrem Sport, dann ist dieses Regenerationsbedürfnis einfach noch mal größer.
Ja, ich kann davon ja mal erzählen, Christine. Also wir haben für diesen Podcast mal ein Experiment gemacht und haben auch eine Nacht nicht geschlafen. Das ist gar nicht so viel. Und was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, Christine konnte damit sehr viel besser umgehen als ich. Also ich war auch in so einem wahnsinnigen Stimmungsloch. Christoph, vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie sich das bei dir so angefühlt hat. Was waren da so deine Gedanken?
Ja, es ist, so wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, wenn man sich bewegt, ist es wirklich besser. Ich bin jetzt sicher niemand, der wahnsinnig gut umgehen kann im Alltag mit wenig Schlaf oder so. Normalerweise 6 bis 8 Stunden.
Das ist ja spannend. Und dann machst du diese Rennen, okay?
Ja, normalerweise 6 bis 8 Stunden, also komplett normal. Und wenn ich mal spät abends oder so eine längere Strecke mit dem Auto fahren muss oder auch zu Hause, keine Ahnung, am Abend lesen oder Filme schauen, da bin ich jetzt auch nicht wahnsinnig gut im Wachbleiben oder konzentriert bleiben. Da fallen mir bald einmal die Augen zu. Und trotzdem, wenn man halt unterwegs ist und auch weiß, hey, da geht's jetzt um was. Und vor allem, wenn dann schwierige Strecken sind, fällt das Wachbleiben viel, viel leichter. Also das Schwierigste zum Beispiel ist nie eine Bergabfahrt über eine kurvige Strecke. Jetzt zum Beispiel in Österreich, Großglockner. Es gibt das Race Around Austria, wo man mitten,
die Hochalpenstraße.
Ja, genau, wo man mitten in der Nacht über den Großglockner fährt und eben die Abfahrt, da denkt man sie, könnte extrem gefährlich sein. Aber du bist du dann im Kopf irgendwie gezwungenermaßen so konzentriert und so klar, dass das überhaupt kein Problem ist. Richtig schwierig sind so lange Geraden, wo man es sich nicht wirklich anstrengen muss oder wenn man vielleicht so leicht bergab, talauswärts oder hinrollt. Das ist eigentlich die Phase, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht einschläft. So richtig viel Spaß macht es natürlich nicht immer. Spaß macht es unterm Jahr das Training, das Vorbereiten, so die kleinen Schritte im Alltag, wo man merkt, hey, man verbessert sich und der Prozess hin, also der Weg ist das Ziel, das ist irgendwie so das Schöne dran. Das Rennen selbst ist, wenn man an seine Grenzen geht, nicht immer lustig und hin und wieder, ja, bildet man sich da nicht Dinge ein, man fährt zum 4. Mal den gleichen Anstieg oder man fährt da irgendwie immer im Kreis oder plötzlich denkt man sich, das kenne ich schon, da bin ich schon mal gewesen, so Déjà-vu-Erlebnisse, obwohl das unmöglich ist, dass ich schon in der Toskana irgendwo in so einem Bergdorf gewesen bin, das ist einfach gewiss, dass ich dort noch nie war, aber solche Gedanken kommen dann halt zwischendurch.
Ja. Das ist wirklich sehr spannend. Lass uns da gleich nochmal genauer drüber sprechen. Ich will mal einmal hinzufügen, für alle, die diese Rennen nicht kennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einmal kurz das Konzept erklären. Also die Checkpoints, das sind ja Punkte, zu denen alle Fahrerinnen und Fahrer hinfahren müssen. Soweit ich das weiß, muss man bei den meisten Rennen ja stempeln. Und ansonsten seid ihr eigentlich euer eigenes Navi. Also ihr könnt die Strecke nehmen, die ihr wollt. Und je nachdem, wie lang die Strecke ist, kann das ja wirklich auch bedeuten, dass ihr euch zwischen einer längeren und einer kürzeren und vielleicht mehr oder weniger Höhenmetern entscheiden müsst, ne?
Genau, das ist zum Beispiel beim Transcontinental Race, das du im Intro angesprochen hast. Da hat man im Vorfeld viel Zeit. Also du kriegst ein halbes Jahr vorher die ganzen Daten, wo die Checkpoints sich befinden. Du kannst deine Route planen in Ruhe. Und das Unknown Race ist sozusagen eine spezielle Ausnahme, wo du das unterwegs machen musst. Aber es gibt auch Rennen wie das Race Across America zum Beispiel, da ist für alle die Strecke vorgegeben. Da kriegt man eine GPX-Datei, die spielt man aufs Navi ein oder die ist dann irgendwie am Radcomputer und du musst einfach fix die vorgegebene Strecke fahren und darfst nicht die Strecke verlassen.
Mhm. So, jetzt glaube ich aber, der Christine ist es in den Fingern gezuckt, als du gesagt hast, dass du Dinge siehst, die da eigentlich nicht sein können oder Dinge spürst, die eigentlich nicht sein können. Mhm. Oder Christine, da dachtest du sofort, aha, ja, der Schlafmangel.
Der Schlafmangel, das sind die Halluzinationen, ja, genau. Ja, also ich meine, es sind ja im Endeffekt Halluzinationen, du hast es zwar jetzt nicht genannt, aber also so Déjà-vu-Erlebnisse, das geht schon auch in diese Richtung und dann ja sieht man halt auch irgendwann einfach Dinge oder hört Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Also man weiß aus der Forschung, schon nach 24 bis 48 Stunden ohne Schlaf treten so die ersten Symptome auf. Also Angst, auch Reizbarkeit und ein Gefühl der Entfremdung, aber auch so Wahrnehmungsverzerrungen, das passt vielleicht ganz gut zu dem, was du beschrieben hast. Und wenn man dann aber nicht schläft, sondern weiter einfach wach bleibt, also so 48 bis auch teilweise 90 Stunden, dann kommen eben so verwirrtes Denken dazu, teilweise auch wahnhafte Überzeugungen und Halluzinationen. Also eigentlich würde man sagen, man ist da in so einem Zustand einer Psychose. Und am häufigsten betroffen, das finde ich auch noch interessant, kannst du vielleicht auch mal sagen, wie das bei dir war, ist das visuelle System. Also man sieht Dinge, die eigentlich nicht da sind. Danach kommen Körperwahrnehmungen, die man empfindet, die eigentlich nicht da sind. Und dann kommt das Gehör. Mhm. Wie war denn das bei dir? Was kam da zuerst? Weißt du das?
Ja, definitiv die optischen Dinge, dass man sich jetzt Sachen einbildet, die da sind oder wo man einfach irgendwie so getäuscht wird. Man muss dann irgendwie dreimal hinschauen und sich wirklich konzentrieren, um es dann richtig wahrzunehmen. So Körperwahrnehmungen oder Geräusche, so weit ist es bei mir zum Glück noch nicht gegangen und ich muss auch sagen, ich versuche das absolut zu vermeiden. Also ich habe das schon alles Mögliche erlebt, aber das ist halt so, wo ich sage, okay, das ist eigentlich wirklich schlimm, das ist nicht lustig und das ist meistens dann doch auf einer Straße unterwegs, wo Autos fahren, wo man im Verkehr ist. Also es geht eben auch um die Sicherheit. Also ich würde auf keinen Fall sagen, hey bitte, das ist jetzt mein Tipp, wenn man bei so einem Rennen fahren, mitfahren möchte, nicht schlafen, das ist absoluter Blödsinn, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass diese Dinge phasenweise kommen. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass das dann trotzdem recht bald wieder vergeht. Also möglicherweise, wenn die Sonne aufgeht, wenn es hell wird, wird es wieder deutlich besser. Und es kommt da durch Einsamkeit und vor allem in der Nacht, wo es halt wirklich dunkel ist, du siehst kaum etwas und dann fängt das Gehirn, zumindest so war meine eigene Erklärung dafür, Dinge an sich selbst zu erfinden, weil von außen quasi keine Reize kommen. Wenn du aber auf einer Straße bist, wo viel Verkehr ist und wo tagsüber irgendwie, es ist rundherum einiges los, dann bist du so gefordert im Kopf, dann passiert das nicht. Das passiert eher so in den einsamen Stunden, wenn man, ich sage jetzt mal, mitten durch die Pampa fährt oder wenn es dunkel ist.
Weißt du, zu welcher Uhrzeit genau dir das passiert ist?
Ja, meistens irgendwo zwischen Mitternacht und bevor dann die Sonne aufgeht, also so die zweite Nachthälfte, das finde ich immer besonders schwierig.
Christine, lass uns mal drüber sprechen, aus Sicht der Schlafforschung. Warum ist die zweite Nachthälfte da so eine besondere Zeit?
Ja, also ist ja so, auch in den Nachtstunden steht auch unsere innere Uhr auf Nacht und die fördert am Tag zunehmend Wachheit, unsere innere Uhr, und in der Nacht tut sie das dann aber irgendwann nicht mehr. Und gerade in der zweiten Nachthälfte, da ist sie so eingestellt, dass sie eben nur in einem minimalen Ausmaß Wachheit fördert. Wir sind da zum Beispiel auch am müdesten, machen am meisten Fehler. Und da dachte ich nämlich auch gerade direkt, als du das gesagt hast, tja, innere Uhr steht halt auf Nacht, fördert keine Wachheit. Da ist es einfach nochmal schlimmer, da muss man richtig die Zähne zusammenbeißen. Und dann, wenn so das erste Tageslicht kommt, was ja auch dann wieder ein Impuls ist für den Körper, dass es jetzt Richtung Tag, Richtung Wachheit geht, dann wird es häufig wieder besser. Also das, sowas sieht man auch in Studien. Man muss aber auch sagen, also diese Ursachen für solche Halluzinationen, die sind schon echt krass, und deshalb finde ich das total gut, dass du sagst, ich versuche trotzdem irgendwie dann mir und meinem Gehirn auch irgendwie nicht langfristig Schaden zuzufügen, weil die Ursache, das sind gestörte neuronale Netzwerke und aber auch sowas wie eine veränderte Signalübertragung und auch Verarbeitung von Reizen, also so Serotonin, Dopamin sind zwei neuronale Botenstoffe, die daran beteiligt sind. Da ist die Kommunikation einfach verändert. Aber eben auch so diese Schwierigkeiten dann zwischen inneren und äußeren Reizen zu unterscheiden. Also vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, dass du fast das Gefühl hast, dein Gehirn produziert etwas damit, was da ist, weil von außen kein Reiz kommt. Und dann hat man die Vorstellung, es kommt von außen, aber es kommt eigentlich von innen. Auch Veränderungen in logischem Denken. Also auch da so die Schwierigkeit, dann sich das rational auch irgendwie herzuleiten. All das führt dann zur Entstehung dieser Halluzinationen.
Christoph, hast du eigentlich das Gefühl, wenn sich so ein Schlafmangel bei dir länger anstaut, also du bei einem längeren Race bist, dass sich da was ändert?
Ja, natürlich. Ich finde so, das Anstauen von Schlafmangel ist irgendwie relativ schwer dann wieder wegzubringen. Also jetzt zum Beispiel Race Across America, da ist wirklich so der Schlafentzug wirklich so am schlimmsten. Da habe ich das Betreuerteam dabei und die helfen mir natürlich. Wir haben Funkgerät bzw. Lautsprecher im Auto. Das heißt, in der Nacht gibt es dann volles Unterhaltungsprogramm. Da wird mit mir geredet und es wird Musik gespielt und es wird teilweise so, ich muss Kopfrechenaufgaben lösen oder mir werden Zuschriften vorgelesen, die halt irgendwie Zuschauer und Fans irgendwie uns schicken, so zur Aufheiterung, zur Motivation.
Oh, so, das ist süß.
Wir erzählen uns gegenseitig Witze und alles Mögliche. Also Hauptsache, es wird mir nicht langweilig. Und da geht es dann natürlich mit wenig Schlaf viel, viel besser, weil immer irgendwas los ist. Und trotzdem ist so, wenn man einmal zum Beispiel in den ersten beiden oder in den ersten drei Tagen zu wenig schläft und da schon so richtig unter Schlafentzug leidet, dann kann man auch die nächsten Nächte etwas mehr schlafen und das Problem geht nicht mehr richtig weg. Und deswegen ist es eigentlich die bessere Strategie, es ist so immer noch wenig, aber schon von der ersten, zweiten Nacht weg ein bisschen zu schlafen, um so den ganz krassen Schlafentzug irgendwie nicht aufkommen zu lassen.
Das heißt, du hast richtig so eine Schlafstrategie?
Ja, genau. Also wir haben dann zum Beispiel auch, das geht dann natürlich nur mit Betreuerteam, immer versucht, einen Schlafzyklus zu absolvieren, also dass sie dann genau in der REM-Phase aufgeweckt werden, nicht in der Tiefschlafphase, weil wenn das passiert, dann ist man extrem schlecht drauf und braucht richtig lang, bis man wieder so in die Gänge kommt. Das heißt, der Sportarzt, der mich da auch begleitet hat, der hat dann so meine Augenbewegungen im Schlaf beobachtet und wenn halt so die Augen zittern, dann ist man, wenn ich das jetzt richtig sage, in der REM-Phase und wenn man quasi komplett ruhig ist, dann ist man in der Tiefschlafphase. Und dass ich da halt im richtigen Moment aufgeweckt wäre und dann geht es eigentlich auch ganz leicht, dass ich sehr schnell und teilweise sogar von selber munter werde.
So, gut, dass wir eine Schlafforscherin dabei haben, die auch im Schlaflabor arbeitet. Und ihr habt ja im Schlaflabor, das weiß ich, weil ich schon mal da war, ja sogar Kameras und könnt die Menschen beobachten. Christine,
das stimmt,
macht
aber nicht
Sinn?
Die Augen. So hochauflösend sind die nicht.
Macht es Sinn, was Christoph erzählt hat?
Ja, das ergibt durchaus sehr viel Sinn. Man kann es auch meistens so Daumenregel abschätzen, so 80 bis vielleicht 120 Minuten dauert ein Schlafzyklus. Also irgendwie nach 30 Minuten wird der nicht vorbei sein. Das heißt, es macht auch Sinn, dann nach einer Zeit eben zu schauen nach den Augen. Ich denke, gerade in einer Situation auch, wo man keine Schlafuntersuchung im eigentlichen Sinne machen kann, wie wir das im Schlaflabor bei uns machen, wo die Hirnstrommessung zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt, ist es auch total cool, dachte ich eigentlich gerade, einfach auf die Augen zu schauen.
Ja.
Und ja, das Wecken im REM-Schlaf, das ergibt durchaus Sinn. Denn wie du das auch beschrieben hast, wenn man wirklich aus dem Tiefschlaf geweckt wird, dann ist diese Schlaftrunkenheit, wie wir das nennen, die ist einfach sehr groß. Also man braucht lange, bis irgendwie das System wieder voll hochgefahren ist oder besonders das Gehirn. Im REM-Schlaf ist es ein bisschen angenehmer. Für manche Menschen ist auch der Leichtschlaf angenehm, aber der ist nicht so gut zu identifizieren. Also man kann den Leichtschlaf eigentlich nicht vom Tiefschlaf unterscheiden, wenn man jetzt einfach von außen drauf schaut. Und deshalb denke ich, das ist sinnvoll, dann wirklich den REM-Schlaf zu nehmen, vielleicht auch mal abzuwarten, der REM-Schlaf geht dann eine Weile und dann zu sagen, okay, ich versuche irgendwie diesen Zeitpunkt, bevor dann der nächste Schlafzyklus wieder neu startet, den versuche ich abzupassen und dann wecke ich die Person. Weil ich vermute mal, was nicht passiert, ist, dass du am Ende des Schlafzyklus dann aufwachst, oder? Weil da könnte man dich ja auch wecken.
Na, es ist so, die ersten 2-3 Schlafpausen kann schon sein, dass ich wirklich sehr, sehr leicht aufgeweckt werde oder sogar selbst munter werde. Aber wenn man dann so die letzten beiden Nächte, wenn man dann 7-8 Tage unterwegs ist, das sind halt einfach eine komplette Katastrophe. Ehrlich gesagt, da ist das Aufstehen wirklich schlimm. Ja. Und auch die schlimmsten Phasen im Rennen sind so die 30 oder 60 Minuten nach dem Aufstehen. Man ist verwirrt, man ist schlecht drauf, es tun die Gelenke weh, die Muskulatur ist ausgekühlt, da ist das Radfahren wirklich unangenehm und es dauert dann wieder, bis der Körper sich wieder aufwärmt, bis die Muskeln warm werden, bis man im Kopf wieder fit ist und bis die gute Laune kommt, aber ja, und deswegen.
Das kennen wir ja alle, oder? Die ersten Minuten oder vielleicht auch die erste halbe Stunde nach dem Aufwachen ist einfach die schlimmste. Und wenn dann auch noch jemand sagt, hier, bitteschön, Fahrrad fahren, also, da wäre ich schon überfordert an einem normalen Tag und du bist schon seit Tagen auf dem Rad. Also ich stelle es mir einfach total krass vor.
Was ich da vielleicht noch dazu sagen möchte, bei den Unsupported-Trainern, also ich kenne halt wirklich so die ganz schlimmen Momente, wenn der Schlafentzug wirklich krass ist. Und bei den Unsupported-Trainern, wo ich halt kein Betreuerteam mit mir habe, da versuche ich das extrem zu vermeiden. Also wirklich, ich habe echt sehr, sehr viel Respekt vor den Zuständen, die man bei wenig Schlaf halt irgendwie miterlebt. Und deswegen schlafe ich da immer 3 Stunden. Und 3 Stunden ist auch sehr wenig. Aber es ist, habe ich gemerkt, für mich, also da ist sicher jeder unterschiedlich, für mich ist es genug, dass ich über 7, 8, 9 Tage den ganzen Tag über irgendwie gut funktioniere. Das heißt, ich bin tagsüber fokussiert, nicht vergesslich, nicht schlecht gelaunt und es klappt. Und du kannst ja selbst aufstehen, da stellen wir einen Wecker. Ich denke, 3 Stunden ist vielleicht ein guter Schätzwert für 2 Schlafzyklen und da erspare ich mir quasi diese ganzen unangenehmen Schlafentzugssymptome.
Ja, Christine, sag doch nochmal was zu den Schlafzyklen und der Länge. Ich glaube, das ist ganz spannend an der Stelle.
Ja, also man hört häufig Schlafzyklen oder ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten. Das ist so ein bisschen Daumenregel. Die funktioniert häufig schon ganz gut. Aber wenn man sich das in der Praxis mal anschaut, dann sind es häufig auch so 80 bis 120 Minuten. Unser Körper funktioniert da einfach nicht nach der Uhr. Aber was ich auch noch total spannend finde, ist, was du gesagt hast, dass du sagst, okay, diese 3 Stunden, die reichen dir auch über mehrere Tage, um dich eigentlich so okay zu fühlen, würde ich mal sagen. Und das finde ich mega spannend, weil man weiß aus Studien, dass so dieses subjektive Müdigkeitsgefühl, das erreicht vergleichsweise schnell so ein Plateau. Also da sagt man, okay, jetzt schlimmer wird's nicht mehr. Aber wenn man bei Probandinnen und Probanden im Schlaflabor dann die kognitive Leistungsfähigkeit testet, also sowas wie zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit oder auch sowas wie so kleine Aussetzer, wo man sagen würde, das geht schon so etwas in Richtung Sekundenschlaf, die kognitive Leistungsfähigkeit, die verschlechtert sich weiter. Und da muss man sagen, das ist eigentlich ja so eine trügerische Situation, weil du hast subjektiv das Gefühl, ach, so schlimm ist es gar nicht. Aber deine kognitive Leistungsfähigkeit, die wird halt trotzdem von Tag zu Tag schlechter. Und da sind wir natürlich wieder so auch bei dem Risiko, das dann mit auf dem Rad sitzt.
Hast du das schon mal an dir festgestellt, Christoph?
Ja, ich bin da, glaube ich, auch irgendwie gefangen in meiner subjektiven Wahrnehmung. Also ich habe es eher auch so erlebt, dass zum Beispiel beim Race Across America die schlimmste Nacht ist oft die erste, wirklich. Weil da habe ich zum Beispiel das Gefühl, natürlich am Anfang, das Tempo ist etwas höher, man ist vielleicht ein bisschen so die Aufregung und der Stress und die Herzfrequenz ist ein bisschen höher. Und der Körper ist einfach noch im normalen Biorhythmus, weil ich versuche vor dem Rennen so viel wie möglich zu schlafen, also am besten 8 Stunden und dann wirklich halt so ausgeschlafen am Start zu stehen. Manche Leute glauben schon, man beginnt vor dem Start irgendwie den Schlaf zu reduzieren, dass man sich daran gewöhnt, was ich glaube,
um Gottes
nichts
Willen
bringt, sondern man muss so ausgeschlafen wie möglich am Start stehen.
Ich glaub, ja, mich würde interessieren, ob Leute das wirklich machen. Also nein, ist das eine Strategie von irgendwelchen Menschen, die du kennst? Okay. Weil ich glaube, Christine, wir sollten an der Stelle auf jeden Fall mal was dazu sagen zu unserem inneren Akku und ob das Sinn macht. Weil das, also ich finde das so eine absurde Vorstellung.
Ich glaube,
das
ist nur eine Frage von Leuten, die zuschauen, die das beobachten, die Fans sozusagen von den Rennen sind. Die vermuten das vielleicht, aber ich kenne jetzt niemanden, der einen Sport betreibt, der das wirklich so macht.
Ja, dahinter steckt ja so ein bisschen die Idee, man könnte Schlafmangel trainieren. Aber das kann man nicht, ne Christine?
Nein, also genau diese Idee, ich kann irgendwie trainieren, weniger Schlaf zu brauchen, das funktioniert einfach nicht. Also wir haben in unserem Körper sowas, das vergleiche ich ganz gerne mit unserem inneren Akku. Und was du jetzt gerade auch erzählt hast aus deiner Erfahrung, das ergibt total Sinn. Es macht Sinn, mit einem möglichst vollgeladenen Akku zu starten. Und ich meine, das kennen ja auch viele von uns, wenn man in eine anstrengende Arbeitswoche startet, dann startet man am besten ausgeruht und nicht nach einem durchgefeierten Wochenende irgendwie mit 50% Akku. Dann geht die Leistungsfähigkeit relativ schnell auch am Anfang der Woche schon den Bach runter. Ja, also das ist auch wirklich eine Empfehlung, die es gibt, dass man sagt, man sollte den Akku vor dem Rennen voll aufladen, wie du es beschreibst, 8 Stunden, vielleicht sogar mehr, um dann möglichst ausgeruht ins Rennen zu starten, weil man dann eben auch die besten Chancen hat, möglichst lange von diesem Akku zu zehren.
Christoph, wie bereitest du dich eigentlich noch vor in Sachen Schlaf auf solche Rennen? Jetzt hast du schon gesagt, möglichst viel vorher schlafen oder genug. Mhm. Gibt's noch irgendwas?
Ja, traumhaft schön wäre es natürlich, wenn man mehr wie 8 Stunden schlafen kann, aber es kommt halt noch dazu, man ist irgendwie aufgeregt und es ist die letzten Vorbereitungen, es ist halt dann einiges zum Tun und es ist eine komplette Illusion, dass man irgendwie jetzt 10 Stunden schlafen kann vor dem Rennen oder vielleicht noch am Nachmittag sich nochmal hinlegt, wenn der Start erst am Abend ist. Das wäre so die Wunschvorstellung, aber natürlich, wenn man munter ist, dann kann man jetzt nicht auf Befehl einschlafen tagsüber. Mhm. Nur damit man dann am Start irgendwie besonders ausgeruht ist. Deswegen versuche ich alles so lange wie möglich vorher einfach einen guten Rhythmus zu haben beim Essen. Also jetzt nicht vorher übermäßig viel essen, weil auch das ist auf eine mögliche Strategie, so die Kohlenhydratspeicher super aufzuladen. Aber ich denke mal, alles, was irgendwie so, dass man einen guten Rhythmus hat beim Schlafen, einen guten Rhythmus beim Essen, einen guten Rhythmus beim lockerem Training, so die letzten Tage davor, dass man einfach so wirklich so seine Balance findet und den Körper so wenig wie möglich stresst. Das ist, glaube ich,
ja,
ein guter,
so ausgeruht reingehst.
Ja, genau.
Oder?
Genau. Mhm. Und auch das mit dem Schlafentzug trainieren. Ich habe nur gemerkt, man wird immer ein bisschen besser, weil man einfach die Symptome schon kennt. Man kennt das Gefühl. Es ist keine so böse Überraschung mehr. Ich weiß schon, was auf mich zukommt. Für mich ist es jetzt keine Sensation mehr, wenn irgendwie eben Vergesslichkeit oder schlechte Laune einsetzen, sondern ich weiß schon, das kommt auf mich zu. Ich bin darauf vorbereitet und ich kann relativ gut damit umgehen. Ich weiß ja zum Beispiel, dass ich vor einer längeren Abfahrt, wo es dann eben mit dem Einschlafen am Rad gefährlich werden könnte, dass ich da was tun muss, vielleicht Koffein nehmen. Das heißt, ich mache die letzten Wochen vor dem Rennen auch so Koffeinentzug, keinen Kaffee mehr trinken, damit dann gegebenenfalls Koffein im Wettkampf stärkere Wirkung hat.
Ja, lass uns mal über die Rolle von Koffein sprechen, Christine. Es gibt wirklich gute Forschung dazu.
Ja, ganz viel Forschung natürlich, also so viele Menschen wie eben auch Koffein jeden Tag zu sich nehmen.
Wir sind ja auch Coffee-Junkies.
Ja, ich liebe auch Kaffee.
Ich auch.
Koffein kann natürlich die Wachheit steigern, das merken wir alle, beziehungsweise man könnte auch sagen, die Schläfrigkeit eben senken, und zwar subjektiv und auch objektiv messbar. Aber bei einem Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, es sind auch zum Beispiel Entscheidungsprozesse, die werden auch schlechter. Also auch da sieht man, unser Gehirn funktioniert einfach nicht mehr wie im Normalzustand. Und ich würde mal denken, Entscheidungsprozesse, gerade auch vielleicht bei so unsupported Rennen, wenn du selber die Entscheidung treffen musst, fahre ich jetzt die Strecke oder was mache ich in Situation, weiß nicht, XY. Diese Entscheidungsprozesse sind ja dann total wichtig. Aber wir wissen auch, dass Koffein, was diese Entscheidungsprozesse anbelangt, die Defizite in den Denkprozessen nicht ausgleichen kann. Also die bleiben. Und das ist natürlich dann vielleicht auch wieder kritisch, weil man denkt, ja, das Koffein, das macht mich ja eigentlich wacher, aber eben auch nur zum gewissen Grad. Also das ist so wie, man klebt wie so ein kleines Pflaster drüber, aber das Defizit ist halt immer noch da, auch wenn man es nicht mehr sieht.
Vielleicht kannst du noch mal was zum Thema Konzentration sagen, weil Christoph, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann weißt du, vielleicht kommt hier jetzt gerade so eine Abfahrt, wo ich vielleicht gefährdet bin, so ein bisschen irgendwie wegzuschlafen, und dann nimmst du dann wahrscheinlich irgendwie so ein Gel, was auch Koffein beinhaltet, oder was nimmst du dann?
Ja, zum Beispiel, idealerweise findet man eine Tankstelle, die hat in der Nacht offen, wenn man durch Italien fährt und man kriegt nur einen frischen Espresso, einen doppelten, das wäre natürlich so die Wunschvorstellung, auch für die gute Laune. Aber natürlich kann man auch Gels mit Koffein drinnen nehmen. Es gibt ja auch Koffeintabletten, wo 100 Milligramm Koffein drinnen sind. Die habe ich meistens so für eine kleine Mini-Packung mit dabei im Gepäck. Die verwende ich aber nur ungern. Am besten ist es irgendwie doch mit Gel, weil dann ist ein bisschen Zucker dabei und ein bisschen Kohlenhydrate. Das ist ja auch wichtig für die Gehirnfunktion. Und ja, also wenn ich zum Beispiel bergauf fahre, ist es niemals kritisch, dass man am Rad zu müde wird, weil da ist halt einfach der Pulsschlag höher, die Herzfrequenz, der Blutdruck, irgendwie man strengt sich an. Kritisch sind immer nur die Abfahrten. Und wenn man da irgendwie so das Höhenprofil vor sich hat und weiß, okay, jetzt geht's einmal, die nächste Stunde ist quasi sehr, sehr einfach und da rollt man so dahin, dann weiß man, okay, für diese Stunde muss ich mir jetzt was überlegen, vielleicht eine Musik-Playlist mit motivierender Musik oder eben Koffein eine halbe Stunde vorher, damit es noch genug Vorlaufzeit hat, bis es entfalten kann. Ja, und notfalls, was auch immer hilft, ist wirklich stehen bleiben, absteigen und 10 Kniebeugen machen oder was ich nicht, 3 Minuten irgendwie spazieren unter Anführungszeichen und irgendwas tun, ein paar Übungen mit den Armen kreisen, irgendwas, damit man quasi wieder ein bisschen so in Bewegung kommt und dann wieder weiterfahren.
Ja, du versuchst eigentlich deine Herzfrequenz hochzutreiben, ne?
Genau.
Ja, und auch da muss man immer sagen, also ja, Konzentration, oder man würde in der Forschung das bezeichnen eigentlich so als Daueraufmerksamkeit, also die Fähigkeit, über eine längere Zeitspanne die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und das ist einfach gerade in so langweiligen Situationen, wie du sie beschrieben hast, total schwierig. Und auch wenn wir zum Beispiel Patientinnen und Patienten bei uns im Schlaflabor sehen und die haben zum Beispiel eine starke Tagesschläfrigkeit, dann fragen wir immer, wie ist es in langweiligen Situationen? Hast du da eine Einschlaftendenz? In einer Situation, wo wir irgendwie zum Beispiel auch mit anderen Menschen interagieren, wo wir uns bewegen oder navigieren müssen, die irgendwie anspruchsvoll sind, da ist diese Einschlaftendenz nicht so groß. Die ist dann besonders groß, wenn es langweilig ist. Und dann öffnet sich eben so ein kleines Türchen, wo dann potenziell auch ein Sekundenschlaf stattfinden kann. Ja, und das kann natürlich dann böse ausgehen.
Ja, ich musste gerade dran denken, Christine, als ich bei dir im Schlaflabor war und wir da die Nacht durchgemacht hatten und du mich dann so einen komischen Test hast machen lassen. Und ich saß da wirklich vorm Bildschirm und musste auf so aufploppende Zahlen warten. Also da bin ich auch einfach so weggeschlafen, weil das so eine Situation war, in der eigentlich alles irgendwie so monoton war. Christoph, kennst du Sekundenschlaf, wo wir gerade dabei sind?
Ja, natürlich, aber das ist ganz, ganz selten und das ist so ziemlich auch das Schlimmste, was man haben kann. Also einfach jetzt im Sinne von der Sicherheit und von der Gefahr auf der Straße. Mir ist das einmal passiert, das war beim Race Across America, da bin ich wirklich gestürzt, weil ich am Rad eingeschlafen bin, aber es war zum Glück leicht bergauf und da muss ich dazu sagen, das war einen Tag, bevor ich dann aus dem Rennen ausgestiegen bin. Also das war, ich bin 9-mal beim Ram gefahren, 2-mal habe ich aussteigen müssen, weil da bin ich dann auch schlussendlich krank geworden unterwegs. Durch die Höhe und durch ein bisschen Wassereinlagerung habe ich dann quasi so ein Lungenödem bekommen. Das hat dann der Arzt natürlich auch diagnostiziert. Dann haben wir quasi gemeinsam gesagt, das Rennen ist jetzt zu Ende. Aber da war ich dann am letzten Tag natürlich schon sehr gezeichnet, hab wahrscheinlich schlechte Sauerstoffversorgung gehabt und dann hat mein Betreuerteam einmal kurz stehen bleiben müssen. Die haben an der Tankstelle was beim Auto reparieren müssen oder ein Ersatzteil besorgen. Da bin ich dann ein Stück alleine gefahren. Und da war ich halt körperlich wirklich schon angeschlagen. Und das war eben kurz bevor wir ausgestiegen sind. Und da bin ich bergauf schon so kraftlos gewesen, dass ich dann wirklich in der Wiese aufgewacht worden bin, weil ich halt gestürzt bin. Und danach habe ich auch sofort gesagt, okay, so weiterzufahren ist mir echt zu gefährlich. Ich mache den Sport, weil es ein schöner Sport ist, nicht weil ich mich gern selbst quäle oder weil ich gern irgendwie Schmerzen habe. Manche Menschen gibt es, die glauben, ich bin irgendwie so veranlagt, dass es mir Spaß macht, wenn ich leide. Das ist überhaupt der Blödsinn. Aber gewisse harte Phasen gehören natürlich dazu, die kann man durchtauchen, aber das Ziel ist immer so gut und flott und gesund wie möglich ins Ziel zu kommen.
Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, warum eigentlich diese Rennen? Weil es gibt ja auch Rennen, da bekommt man genügend Schlaf, da gibt es irgendwie Etappen und du suchst dir jetzt eins aus, wo einfach die Zeit läuft und du musst einfach an deinem Schlaf reduzieren und gucken, dass du so schnell ankommst, dass du irgendwie der Erste bist. Und ich sag mal so, ich würde mir da auch vorstellen, wenn du jetzt da irgendwie anfängst, 3-4 Stunden mehr zu schlafen als alle anderen, das lässt sich ja nicht mehr aufholen, oder? Selbst wenn die anderen dann langsamer fahren. Also ich meine, die kriegst du doch niemals mehr eingeholt, ne?
Ja, es ist gar nicht so hundertprozentig sicher zu sagen. Da kommt natürlich einmal so das Individuelle dazu. Also wenn ich kein außergewöhnlich guter Athlet bin, dann kann ich natürlich so viel schlafen, wie ich möchte. Ich werde dadurch nicht schneller werden. Also man muss schon eine gute Leistungsfähigkeit haben, aber es gibt dann schon die Strategie mit 3, 4, 5 Stunden schlafen und dann ist man einfach wirklich schneller und entscheidungskräftiger und irgendwie besser in seiner Strategie, macht keine Fehler. Und zum Beispiel dieses Jahr beim Transcontinental Race hat ein junger Franzose gewonnen, Victor Bossoni, und der hat wirklich, ich glaube, 5 oder 6 Stunden jede Nacht geschlafen und war trotzdem schneller als die anderen. Also die Tendenz, dass man mit ganz, ganz wenig Schlaf besser unterwegs ist, wird eigentlich immer mehr, also die Tendenz geht dazu, mehr zu schlafen, besser regeneriert zu sein und schneller zu fahren. Aber es gibt da natürlich irgendwo so einen Sweet Spot, wo man sagt, hey, zu viel Zeit in Schlaf investieren, das kannst du nicht mehr aufholen. Aber wenn du dann zu müde bist und irgendwie dann phasenweise nur mal so dahin rollst, kraftlos und vielleicht nur einen Navigationsfehler machst, dann verlierst du natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und warum ich das Ganze mache, man hört natürlich sehr oft so, weil natürlich die Berichterstattung gerne ein bisschen dramatisch ist und da werden so die schlimmen Dinge besonders hervorkommen. Also offener Hintern und geschwollene Knie und eingeschlafene Finger und Schlafentzug und Paranoia und die ganzen Dinge, die gibt's natürlich manchmal, aber das ist nicht so oft und nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird. Für mich überwiegen immer die schönen, positiven Erlebnisse. Ob das jetzt gemeinsam mit seinem Betreuerteam ist, dass man Hochs und Tiefs überwindet und gemeinsam ins Ziel kommt und einfach ein unglaubliches Teamerlebnis hat, lange Strecken zurücklegt, die man sich vorher vielleicht gar nicht vorstellen hat können und bei unsupported Rennen einfach so das Erlebnis, irgendwo eine sterneklare Nacht zu haben und da unterwegs zu sein und Landschaften kennenzulernen, durch Länder zu fahren, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Und das Ganze noch dazu mit der Zusatzmotivation eines Wettkampfs. Weil ich könnte sonst auch einfach in meiner Freizeit eine Bikepacking-Tour machen. aber das halt ja, gemeinsam mit anderen, das hat dann eine ganz spezielle Energie. Du weißt einfach, die anderen müssen jetzt auch da durch und du bist nicht alleine. Und einfach auch so die Motivation, wir alle haben dann irgendwie die gleichen Herausforderungen und jeder geht vielleicht anders damit um. Und es ist einfach wirklich faszinierend, die positiven Erlebnisse, sich selbst immer wieder so aus Problemen heraus zu befreien und dann nach einer Krise doch wieder ein wunderschönes Hoch zu erleben, wo sich alles leicht anfühlt, wo du hast einen wunderschönen Sonnenaufgang und du bist jetzt gerade irgendwo auf einem Gebirgspass und hast eine traumhafte Abfahrt und du merkst einfach so, du bist im Flow und du fährst dahin und das Training die letzten Monate oder Jahre macht sich gerade bezahlt, weil alles so gut dahin geht. Das sind dann einfach so die schönen Momente.
Oh, ich habe gerade ein richtiges Bild vor Augen, wie man über den Gebirgspass in den Sonnenaufgang radelt.
Bevor wir gleich auf deinen Schlaf nach den Rennen kommen, will ich noch ein Stichwort aufgreifen, das hast du eben genannt, und zwar das Thema Regeneration. Ich meine, du fährst stundenlang Rad, das ist für die meisten Menschen eh schon anstrengend, und dann minimierst du deine Zeit, in der du dich regenerierst, also deinen Schlaf. Merkst du an dir, dass sich dein Körper anders anfühlt in dieser Zeit, als wenn du jetzt einfach, weiß ich nicht, 14, 15 Stunden Rad fahren würdest und dann 8 Stunden schlafen?
Ja, natürlich. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man sich und seinen Körper einfach gut kennt. Und dafür ist halt einfach auch vieles an Training hilfreich und nötig. Und es gibt immer wieder so die Denkweise, so du brauchst ein starkes Mindset und die innere Motivation und der Fokus, das ist das Wichtigste. Und wenn du stark im Kopf bist, mentale Stärke hast, dann kannst du irgendwie alles erreichen, was du willst. Und ich bin da aber, nachdem ich das viele Jahre auch so gedacht habe, schon drauf gekommen, dass die körperliche Fitness halt extrem wichtig ist, weil solange du körperlich gut drauf bist und noch keine Verschleißerscheinungen hast, noch keine Muskelermüdung, bist du einfach im Kopf auch gut drauf. Und wenn du körperlich dann an die Grenzen kommst und wirklich körperlich leidest, dann erst muss der Kopf quasi aktiv werden und dich du irgendwie nur durchbringen und nicht ans Aufgeben denken.
Ja, klar, ich meine, wenn du Schmerzen hast und so, dann ist es ja einfach auch viel schwieriger, dran zu bleiben. Ne?
Ein guter Kompromiss oder so eine gute Denkweise ist, natürlich in deinem Kopf entscheidet sich, ob du aufgibst oder durchhältst, aber die körperliche Fitness ist dann entscheidend, ob du schnell oder langsam durchkommst. Und ja, und was ich gemerkt habe, ist, durch gute körperliche Vorbereitung hält der Körper das fast richtig gut aus über die Dauer, dass man das einfach durchsteht. Man darf nicht zu schnell fahren, nicht in den roten Bereich reinkommen, wo dann viel Laktat produziert wird. Dann geht es darum, dass man genügend isst und trinkt, dass quasi so das Gleichgewicht entsteht, wie viel Energie verbrauche ich, wie viel Energie kann ich zuführen, dass man kein Kaloriendefizit hat, weil das macht sich dann auch im Kopf bemerkbar. Und der Schlaf ist dann eigentlich das Wichtigste für den Geist. Und deswegen gibt es auch hin und wieder tagsüber 20 Minuten Powernap, wenn ich einfach merke, körperlich ist jetzt das Problem gar nicht groß, aber im Kopf bin ich gerade irgendwie total daneben und dann helfe ich 20 Minuten Powernap. Und so merke ich dann natürlich die Veränderung, dass man sich irgendwie an den Schlafentzug gewöhnt, dass man irgendwie so dieses latente Müdigkeitsgefühl irgendwie mitnimmt und akzeptiert, dass man jetzt halt müde ist. Man wehrt sich nicht mehr so dagegen. Und körperlich eigentlich geht es erstaunlicherweise dann richtig gut. Also man kann die Leistung echt über Tage halten, wenn man nicht übertreibt.
Christine, der Christoph wirft uns hier schlafforschungsmäßig die Bonbons nur so hin. Ich will mit dir erst über Regeneration sprechen und dann müssen wir dringend noch über Powernaps sprechen. Sag uns doch bitte erstmal, was weiß denn die Schlafforschung über den Zusammenhang zwischen Schlaf und Regeneration?
Ja, also Schlaf ist wahnsinnig wichtig, auch für die körperliche Regeneration. Also auch beispielsweise so Gewebereparaturprozesse finden im Schlaf statt. Bestimmte Stoffe, also gerade von der Aktivität unserer Gehirnzellen, die sich dann im Wachzustand da einfach ablagern, die werden ausgeschwemmt. Das Immunsystem wird neu eingepegelt, damit es wieder richtig funktioniert. So Entzündungsprozesse werden gestoppt. Also für die Regeneration ist der Schlaf natürlich extrem wichtig. Und ich denke auch, gerade ich dachte so beim Zuhören bei dir, Christoph, gerade ja, aber man bringt den Körper halt in so einen Notfallmodus, der funktioniert irgendwie schon, aber da geht's schon auch ganz schön den Bach runter. Also du hast auch gerade gesagt, so der Schlaf ist dann eher für den Kopf und da muss ich schon sagen, also da wissen wir natürlich auch aus der Schlafforschung, dass sich auch im Körper der Schlafmangel einfach zeigt. Also man kommt einfach in dauerhaften Stresszustand. Der Körper befindet sich eigentlich in so einem Flucht- oder Vermeidungszustand. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass der Blutdruck steigt, dass eben das Immunsystem nicht mehr so richtig gut funktioniert, mehr entzündungsfördernde Stoffe ausgeschüttet werden, aber auch der Stoffwechsel. Also du hast gerade so dieses Gleichgewicht von Nahrungsaufnahme, aber auch Energieverbrauch angesprochen. Und da wissen wir aber auch darauf wirkt sich Schlafmangel aus. Also sowas wie Hunger, Blutzuckerregulation, Insulinregulation, also Insulin als wichtiger Botenstoff, der die Aufnahme von Zucker in die Zellen regelt. All das wird eben auch gestört. Und insofern glaube ich, ja, der Schlaf ist einfach wichtig, nicht nur für die Regeneration des Geistes, sondern auch für die Regeneration des Körpers. Aber klar, bei so einem Rennen kann man halt nicht 8 Stunden schlafen, das verstehe ich schon, sondern man muss halt irgendwie, du hast es vorher Sweet Spot genannt, so schauen, wie schaffe ich, dass mein Körper noch ausreichend leistungsfähig ist, aber ich gleichzeitig auch ausreichend oder nicht zu viel schlafe, sodass es so einen optimalen Trade-off irgendwie gibt.
Wie helfen da Powernaps?
Also Powernaps können da einfach gut helfen. Die können mal so einen kurzen Schlaf, eine kurze Regeneration bringen. Zumindest für den Geist. Also man fühlt sich dann wieder fitter, man kann sich wieder besser konzentrieren. Und ja, gerade was du gesagt hast, so 20 Minuten, das denke ich ist eine ganz gute Dauer. 20, vielleicht maximal 30 Minuten, weil sonst ist die Gefahr zu groß. Denk mal, gerade wenn das schon mehrere Tage geht und man in so ein Schlafdefizit schon gekommen ist, da ist die Gefahr dann, wenn der zu lange dauert, ziemlich groß, dass der Körper sehr schnell auch in den Tiefschlaf geht. Und dann hat man genau das, was Christoph vorher beschrieben hat, dass man dann lange braucht, um wieder richtig da zu sein.
Christoph, ich glaube, viele Leute haben wahrscheinlich dann die Vorstellung, dass wenn du ankommst, du erstmal 20 Stunden durchstehst.
Ja, richtig.
Wie ist es wirklich?
Ja, nicht so. Also zuerst möchte ich ja noch kurz sagen, dass natürlich absolut ist auch meine Erfahrung, dass körperlich auch einiges verloren geht, wenn man so wenig schläft. Das ist ja ganz logisch, aber es ist so, dass es halt über einen überschaubaren Zeitraum irgendwie, man kann es aufrechterhalten. Mhm. Ist natürlich jetzt kein nachhaltiges Prinzip, man kann nicht jeden Tag so leben, aber für einen überschaubaren Zeitraum, eine Woche oder so, haltet man das irgendwie durch, wenn man halt körperlich dazu gut vorbereitet ist. Und ja, und dann kommt der Moment, die letzten Tage im Rennen, du sehnst dich nur mehr, ich möchte jetzt endlich in dieses depperte, blöde Ziel fahren und du hast eigentlich überhaupt keine Freude in dem Moment. Die Ankunft im Ziel ist eigentlich wirklich ein bisschen ein trauriger Moment eigentlich, weil das Schöne ist ja, unterwegs zu sein. Das Schöne ist, die ganzen Dinge unterwegs zu erleben, das Abenteuer zu erleben und die Strecke zu absolvieren. Und dann kommst du ins Ziel und irgendwie geht gerade etwas Wunderschönes zu Ende. Und es ist irrsinnig langweilig im Ziel. Gerade bei Ansapport, der Trainer, du ist auch im Ziel nichts los. Du ist einfach nichts. Du kommst hin, kriegst dann einen Stempel in deinen Stempelpass und dann stehst du irgendwo alleine. Also ich beim Transcontinental Race als Sieger bin ich da in Burgas am Schwarzen Meer in Bulgarien angekommen. Du stehst alleine dort und dann ist nichts. Es kommt nichts mehr. Du stehst dort und das Rennen ist aus. Kein Mensch weit und breit, außer der letzte Race-Official, der da den Stempel gegeben hat.
Ich habe mir da so eine Doku angeguckt, die wurde ja über das Rennen letztes Jahr gemacht. Also das ist von Roubaix, glaube ich, in Frankreich nach Istanbul gegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ein Freund von mir ist da mitgefahren. Und ich habe in der Doku gesehen, dass es da aber schon sowas gibt wie so eine Pasta-Party und so. Ist das nicht normal?
Ja, wenn man heute ein bisschen später ankommt.
Oder also hast du den nicht mehr gefunden aufgrund des Schlafmangels?
Doch, ist nur damals war wirklich nichts. Die finnische Party ist erst eine Woche später. Und wenn du dann als 10., 20. oder 30. ins Ziel kommst, sind natürlich schon Leute da, die dich empfangen und dann ist es richtig cool. Du triffst Leute, man erzählt die Geschichten, man tauscht sie aus, das ist echt eine schöne, nette Stimmung. Wenn du als Erster hinkommst, ist halt vor dir noch niemand da. Das ist das Ding.
Oh, das stimmt. Das ist einfach traurig.
Also würdest du empfehlen, nicht als Erster ins Ziel zu kommen?
Definitiv. Mehr Genuss ist, wenn man sich mehr Zeit lässt. Erstens unterwegs, ein bisschen schläft mehr unterwegs und dann ins Ziel kommt, wenn gerade die Party steigt. Das wäre perfekt so. Und dann ist wahrscheinlich auch so, dass man besser schlafen kann im Nachhinein, weil ich kenne das dann schon so, dass man halt wirklich sowas von erledigt ist.
Christoph, beschreib doch mal, wann hast du das Gefühl, jetzt bist du wieder, weiß ich nicht, auf Null gesetzt, im Normalzustand. Jetzt fühlst du dich wieder so wie zuvor.
Ja, das dauert tatsächlich wirklich lange. und was ich vorher gesagt habe, so, der Körper hält es relativ gut aus. Das redet man sich unterwegs ein oder das ist halt, also man kann den körperlichen Verschleiß irgendwie managen, aber im Nachhinein merkt man erst, wie viel da eigentlich körperlich auch verloren gegangen ist. Muskulatur nimmt ein bisschen ab und Körpergewicht geht verloren und man hat dann ein paar Tage nach dem Rennen so ein bisschen eine Euphorie, so, ja, es ist geschafft und vielleicht überlegen wir gleich das nächste Ziel. Dann ein, zwei Wochen später kommt ein bisschen so eine depressive Phase, so ein Durchhänger, wo dann irgendwie komplett die Motivation weg ist und die Luft draußen ist. Ich glaube, da gibt es ja sogar einen wissenschaftlichen Begriff, so eine Post-Race-Depression oder sowas in die Richtung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich traue mich zu behaupten, das gleiche Level wie vor dem Start habe ich in diesem Jahr nicht mehr. Das erreichst du erst wieder, wenn du Trainingsaufbau machst im nächsten Jahr. Also monatelang später bist du noch schlechter drauf als vor dem Start. Und auch.
Also richtig so eine Kurve.
Ja, genau. Und auch bist du mental wieder so richtig so motiviert bist und Lust hast zu trainieren, das dauert echt wochenlang.
Also auf den Schlaf kann ich es jetzt nicht beziehen, auch wenn wir wissen, eben du hast es auch eingangs schon beschrieben, die Stimmung wird einfach schlechter, wenn wir wenig schlafen. Aber ich denke, das ist ja auch schon so, wird ja auch häufiger von Athletinnen und Athleten zum Beispiel nach der Olympiade beschrieben, dass du fieberst so auf dieses Ereignis hin, du richtest deinen Tagesablauf Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre lang darauf aus, dann dieses eine Rennen zu fahren und dann hast du es geschafft und dann ist so, ja und jetzt? Also da bricht einem ja auch mal kurz der Lebensinhalt fast ein bisschen weg.
Ja, ich glaube, das kennen total viele Leute auch von anderen Events, ne? Also ich glaube, das ist bei Prüfungen so, bei Abschlüssen. Also das ist einfach, du hast dich monatelang vorbereitet und dann ist es weg, geschafft, getan.
Und wir Menschen tendieren dazu, diesen Effekt, dieses jetzt ist es dann weg oder wie werde ich mich fühlen nach der letzten Prüfung in der Schule, im Studium. Menschen tendieren total dazu, das zu überschätzen. Und dann ist es halt plötzlich so, dann ist es halt vorbei und dann hat man irgendwie nichts von diesem Gefühl und aber es fehlt halt dann auch eine Tagesstruktur, ein Ziel, auf das man lange hingearbeitet hat. Und das kann dann schon zu so einer depressiven Verstimmung auch führen. Ja.
Wenn ich das nochmal kurz so sagen darf, ich glaube, das ist genau das. Der Prozess ist eigentlich das Schöne. Also das Vorbereiten, das Trainieren, das Unterwegssein und das Ankommen oder das Ziel erreichen ist dann wirklich so, ja, ein bisschen Freude. Und man genießt es natürlich. Aber eigentlich merkt man dann im Nachhinein erst, wenn dieser Prozess nicht mehr jeden Tag da ist, nämlich das Vorbereiten, das Trainieren, dass das eigentlich fehlt und dass das eigentlich das ist, was einen wirklich glücklich und zufrieden macht. Und ja, dann dauert es so eine Zeit und dann darf das, glaube ich, eine Zeit dauern. Und irgendwann kommt dann wieder Lust, was Neues in Angriff zu nehmen, sich ein neues Ziel, eine neue Herausforderung zu suchen. Und dann gilt es eigentlich wieder so, nach vorne zu schauen und also genießen und zelebrieren, feiern, gut und schön. Und irgendwann ist dann wieder Zeit, sich was Neues zu suchen.
Dann, am Ende unserer Folge frage ich hier immer, was nimmst du heute mit? Christoph, möchtest du anfangen?
Ich nehme heute mit, es ist bei allem sportlichen Ehrgeiz und bei allen Zielen, die man verfolgt, wichtig, trotzdem auf sich zu achten, zu sich gut zu sein, sich genügend Pausen und Schlaf zu gönnen. Und wenn man heute sein volles Potenzial dann ausschöpfen will, ist es echt immer wieder erstaunlich, trotzdem zu sehen, was Menschen alles leisten können, wenn man halt sich voll drauf fokussiert.
Christine?
Ich nehme mit, das, was Christoph zum Schluss gesagt hat, das lässt sich, glaube ich, so in einem Satz gut zusammenfassen. Der Weg ist das Ziel. Manchmal zumindest. Und das ist irgendwie total schön.
Der Weg ist das Ziel. Das sind wirklich schöne Schlussworte. Christoph, danke, dass du hier warst und uns erzählt hast, wie du in deiner Extremsituation schläfst. Und Christine, vielen Dank wie immer für die Infos aus der Schlafforschung. Wenn ihr auch in einer Extremsituation schlaft, vielleicht bringt das euer Hobby mit oder auch euer Job, dann schreibt uns an überschlafen@deutschlandfunknova.de und vielleicht hören wir uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, schlaft gut,
aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.